Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio Theo Gehrs und damit willkommen zum Rückblick auf diesen 18. März, der von diesen Themen dominiert wurde. Mariupol steht wohl vor dem Fall. Fast 1000 ukrainische Soldaten aus dem Azovstalwerk haben sich heute ergeben. Finnland und Schweden haben ganz offiziell ihren Beitrittsantrag zur NATO gestellt. Doch die Türkei blockiert erstmal den Beitrittsprozess. Dazu auch ein Interview mit dem Sicherheitsexperten Gustav Gressel. Die EU will Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine bereitstellen und selbst 300 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um noch schneller auf Energieimporte aus Russland verzichten zu können. Wie das ganz praktisch aussieht, ließ sich heute im dänischen Esbjerg beobachten. Belgien, die Niederlande, Dänemark und Deutschland wollen die Windenergie auf See massiv vorantreiben. In der Innenpolitik können 300.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas auf mehr Geld hoffen. Der Bundestag debattiert die Sterbehilfe und nimmt vielleicht einen neuen Anlauf zu einer Wahlrechtsreform, an deren Ende auch der Bundestag selbst verkleinert würde. Zu Beginn wollen wir aber daran erinnern, dass die Welt eigentlich Wichtigeres zu tun hätte, als sich mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine herumzuschlagen. Darauf hat heute die Weltwetterorganisation WMO hingewiesen. Aus Genf, Katrin Hondl.
Der neue Bericht der Weltwetterorganisation WMO hält fest, auch 2021 gab es wieder klare Zeichen für den menschengemachten Klimawandel. Neue Rekorde bei Treibhausgaskonzentrationen, dem Anstieg des Meeresspiegels sowie Temperaturanstieg und Versauerung der Ozeane. Extremwetter habe Menschenleben und Wohlstand zerstört und zu wirtschaftlichen Verlusten in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar geführt. Der neue Klimabericht bestätigt, die vergangenen 7 Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. 2021 lag die globale Durchschnittstemperatur 1,11 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem weiteren Hitzerekordjahr komme, so WMO-Generalsekretär Peter Italas. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, forderte die Welt erneut auf, schnell zu handeln. Wir müssen die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe beenden und die Energiewende beschleunigen, sagte Guterres, bevor wir unser einziges Zuhause verbrennen.
Katrin Hondl berichtete, und damit kommen wir zum Krieg in der Ukraine, der auch heute unverändert weiterging. Oder eben für knapp 1000 Soldaten, die sich bis jetzt im Azov-Stahlwerk in Mariupol verschanzt hatten, zu Ende ging. Sie haben sich heute ergeben und gehen einem ungewissen Schicksal entgegen. Nils Buhler berichtet.
Die Männer, die das Stahlwerk verlassen, wirken erschöpft. Einige humpeln oder gehen an Krücken, andere Verletzte werden auf Tragen in einen Krankenwagen gebracht. Erneut hat das russische Verteidigungsministerium Videos veröffentlicht, die ukrainische Soldaten aus dem Azov-Stahlwerk zeigen sollen. Nach den Angaben des Ministeriums sollen sich seit Beginn der Woche mehr als 950 Kämpfer ergeben haben. Unter ihnen seien 80 Verletzte. Von ukrainischer Seite gab es bisher keine Reaktion auf diese Informationen. In Kiew hat währenddessen der erste Kriegsverbrecherprozess begonnen. Angeklagt ist ein 21-jähriger russischer Soldat. Er hat gestanden, einen Zivilisten in einem nordukrainischen Dorf erschossen zu haben. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Wie die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Venediktova mitteilte, gibt es in der Ukraine mehr als 11.000 laufende Fälle zu Kriegsverbrechen und bisher 40 Verdächtige. Journalisten von CNN, BBC und anderen angesehenen internationalen Medien fragen, warum so schnell? Und ukrainische Journalisten fragen, warum so lange? Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um diese Gerechtigkeit schnell herbeizuführen. Die Ukraine wirft der russischen Armee vor, seit Kriegsbeginn zahlreiche Kriegsverbrechen begangen zu haben. Wegen mutmaßlicher Völkerrechtsverbrechen ermittelt auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Bei den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine scheint es unterdessen keine nennenswerten Fortschritte zu geben. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Putin, macht dafür die ukrainische Seite verantwortlich. Die Verhandlungen gehen wirklich nicht weiter. Wir stellen einen absolut fehlenden Wunsch der ukrainischen Verhandlungsteilnehmer fest, diesen Prozess weiterzuführen. Die Ukraine wiederum gibt Russland die Schuld an den stockenden Verhandlungen. Moskau mangele es am Verständnis für das, was derzeit in der Welt geschehe und für seine extrem negative Rolle, hatte der ukrainische Präsidentenberater Podolyak gesagt. Die Chefunterhändler beider Länder sollen sich nach russischen Medienberichten zuletzt am 22. April getroffen haben.
Nils Buhler berichtete. Und wir gehen nach Brüssel und da zunächst zur NATO. Gleich heute Morgen haben dort Schweden und Finnland nun auch ganz offiziell ihre Beitrittsanträge abgegeben. Und sie stießen dabei auf eine Zustimmung, die Diplomaten immer mit den Worten überwältigend beschreiben. Überwältigende Zustimmung klingt gut, es übertüncht aber, dass diese Zustimmung eben nicht einhellig oder gar einstimmig war. Im Diplomatendeutsch heißt überwältigende Zustimmung vielmehr, dass mindestens einer dagegen ist, man sich also noch nicht einig ist. Und so ist es auch diesmal. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Wer auf einen Durchmarsch der finnischen und schwedischen Mitgliedsanträge in den NATO-Gremien gehofft hatte, wurde heute schnell enttäuscht. Der Tag in Brüssel begann mit der Übergabe offizieller Bewerbungsunterlagen durch die Botschafter an den NATO-Generalsekretär.
This is a good day at the critical moment for our security.
In schwierigen Zeiten ist dies ein guter Tag für unsere Sicherheit, so begann Jens Stoltenberg seine kurze Ansprache. Wochenlang hat er betont, die Frage eines NATO-Beitritts sei die souveräne Entscheidung eines jeden Bewerbers. Jedes Land kann über seinen Weg entscheiden, so formulierte er es heute und endlich konnte er hinzufügen, ihr habt eure Entscheidung getroffen.
Every nation has the right to choose its own path. You have both made your choice after thorough democratic processes.
Jetzt ist die NATO am Zug und so wie in den vergangenen Tagen jeder Schritt Finnlands und Schwedens unter die Lupe gehalten wurde, die Umfragen, die Positionierung von Parteien und Regierungen, die Haltung der Parlamente, so wird jetzt jeder Schritt auf NATO-Ebene aufmerksam vermerkt und abgewogen. Noch am Vormittag bekräftigte Jens Stoltenberg die Absicht, das Beitrittsverfahren schnell zu einem erfolgreichen Abschluss führen zu wollen, denn
all allies agree on the importance of NATO enlargement. And we all agree that this is an historic moment which we must seize.
Alle Verbündeten sind für die Erweiterung. Alle stimmen darin überein, dass dies ein historischer Moment ist, dem wir gerecht werden müssen, so Stoltenberg. Diese Formulierung war optimistisch, denn die Türkei machte in den letzten Tagen keinen Hehl aus ihrem Widerstand gegen den Beitritt der beiden nordeuropäischen Staaten. Die Worte des türkischen Außenministers Çavuşoğlu am Wochenende in Berlin sind in guter Erinnerung.
The big majority of the Turkish people are asking us to block this membership.
Eine große Mehrheit der Bevölkerung erwartet, dass wir diesen Beitritt blockieren, so der Außenminister. Und seit Tagen poltert auch Präsident Erdogan kräftig gegen die Aufnahme der Bewerber aus Nordeuropa und kritisiert die Haltung zur kurdischen PKK in Schweden und Finnland. Nun gibt es für Ankara in den nächsten Monaten viele Gelegenheiten, das Beitrittsverfahren wenigstens zu verzögern. Offensichtlich war man aber entschlossen, gleich zu Beginn ein Stoppzeichen zu setzen. Der Nordatlantikrat wollte unmittelbar nach Eingang der offiziellen Bewerbungen das Beitrittsverfahren durch einstimmigen Beschluss in Gang setzen. Dazu kam es durch Widerspruch von einer Seite im Kreis der 30 Verbündeten aber nicht. Und der türkische Präsident legte nach. Sie wollen Mitglieder werden und weiter Terrororganisationen unterstützen, warf Erdogan Finnland und Schweden vor, die NATO sei ein Sicherheitsbündnis. Man könne nicht zulassen, dieses unsicher zu machen, so Erdogan vor Mitgliedern der Regierungspartei AKP. Der türkische Präsident pokert. Er treibt den Preis für seine Zustimmung hoch, so interpretieren westliche Politiker das Verhalten der Türkei. Die überwältigende Mehrheit der NATO-Verbündeten sieht in der Norderweiterung der westlichen Allianz einen klaren Mehrwert. Militärisch, politisch und wirtschaftlich. Der Druck auf Ankara wird in den nächsten Tagen wachsen. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf ein Gespräch zwischen dem türkischen Außenminister und seinem amerikanischen Amtskollegen Blinken in New York und den Besuch von Finnlands Präsident Niinistö und Schwedens Regierungschefin Andersson morgen im Weißen Haus.
Die Türkei bremst den Beitrittswunsch von Finnland und Schweden erstmal aus, Klaus Remme berichtete. Und es klang an, am selben Tag, an dem die Türkei ihr Nein noch einmal unterstreicht, beginnen auch schon die Versuche, die Regierung in Ankara umzustimmen. Den ersten Versuch unternahm am Abend US-Außenminister Blinken, der in New York seinen türkischen Kollegen Çavuşoğlu traf. Aus New York, Antje Passenheim.
Die Türkei habe stets die Politik der offenen Tür bei der NATO unterstützt, erklärte der türkische Außenminister Melih Çavuşoğlu vor dem Gespräch mit Blinken. Doch mit Blick auf die Beitrittskandidaten Schweden und Finnland habe sein Land auch Sicherheitsbedenken. Sie hätten terroristische Organisationen unterstützt. Außerdem gebe es Exportbeschränkungen für Militärgüter, die einer Zusage der Türkei im Wege stehen. Die Türkei sieht die Kurdenmiliz YPG in Syrien als Terrororganisation an. Für die USA ist sie dagegen ein Verbündeter. Außerdem will die Regierung in Ankara in den USA F-16-Kampfjets kaufen. In Washington war ein möglicher Deal zuletzt aber politisch umstritten. UN-Diplomaten äußerten sich jedoch optimistisch mit Blick darauf, dass die Türkei von einem Veto gegen einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland abgehalten werden kann. US-Außenminister Blinken unterstrich vor dem Gespräch der beiden: Auf der gemeinsamen Agenda bleibe Russlands andauernde Aggression gegen die Ukraine. Die USA seien dankbar für die Unterstützung der Türkei bei dem Versuch, diese Aggression zu beenden.
Antje Passenheim berichtete. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu erklärte übrigens nach dem Treffen, die Türkei bleibe vorerst bei ihrem Nein. Das Gespräch mit US-Außenminister Blinken sei aber äußerst positiv verlaufen. Warten wir es also ab. Was aber bedeutet das Ganze für die NATO, für die europäische Sicherheitsarchitektur, für das langfristige Verhältnis zu Russland? Darüber habe ich am Abend mit Gustav Gressel gesprochen, Sicherheits- und Verteidigungsexperte beim European Council on Foreign Relations. Und ich fragte ihn zunächst, die NATO würde durch den Beitritt Schwedens und Finnlands sicherlich stärker, aber nur, wenn die Türkei es zulässt?
Ja, das sieht so aus. Also die türkische Position, dass es Schwierigkeiten gibt, das hat sich schon angekündigt. Das Problem ist, dass Erdogan die Schwierigkeiten relativ klar ausbeziffert und relativ lang ausbeziffert. Und er verlangt hier von Schweden und Finnland, gegen Organisationen vorzugehen, die die Türkei zu nahe an der PKK betrachtet. Und das werden Schweden und Finnland als nicht zumutbare Einmischungen in ihre internen Angelegenheiten betrachten. Also das wird schwieriger als gedacht. Ich schätze, die Amerikaner werden die Türken mal ins Gebet nehmen und mal schauen, was da rauskommt. Aber es ist natürlich höchst, höchst unerfreulich und zeigt halt, was für Rolle Erdogan halt in Europa spielt und immer noch spielen will.
Nun treffen sich ja heute in New York der amerikanische und der türkische Außenminister. Aber wie soll man denn jetzt mit der Türkei umgehen, Herr Gressel? Sollte man auf die türkischen Forderungen eingehen oder ihr doch lieber mal gründlich den Kopf waschen?
Es wird meiner Ansicht nach eher Richtung Kopfwaschen gehen. Also die Dinge, die die Türkei verlangt, stehen in keinem Zusammenhang mit den Aufgaben der NATO als solches. Es sind auch sozusagen Vorfeldorganisationen der PKK in anderen Staaten legal. Und auch Deutschland lässt sich jetzt nicht hineinreden, was sie sozusagen in welcher Form als Terrorist bezeichnet und wie bekämpft oder nicht. Und das ist sozusagen etwas, was den ganzen Prozess an sich und vor allen Dingen auch, wie man als Alliierte miteinander umgeht, gefährdet. Ich meine, die Türken haben auf der anderen Seite natürlich konkrete Bitten an Washington. Die Türken sind in einem nicht gerade einfachen Sicherheitsumfeld. Die Türken machen sich Sorgen über die amerikanische Rolle in Syrien. All das sind vor allen Dingen natürlich aus Washingtoner Perspektive schon wunde Punkte, in die man den Finger reinlegen kann und wo man Ankara klar macht, dass sich die Amerikaner auch so oder so entscheiden können in all diesen Fragen und dass man auf die türkische Position hören wird und mit berücksichtigen wird, wenn sich die Türkei ihrerseits an gewisse Spielregeln hält. Das gilt es jetzt halt auszudeklinieren und wie schnell die Amerikaner das mit den Türken schaffen, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen.
Was heißt denn diese NATO-Erweiterung um Schweden und Finnland für das künftige Verhältnis der NATO zu Russland? Das Verhältnis wird ja ohnehin mutmaßlich nicht das Beste sein, aber wird es noch schlechter?
Es kann nach dem oder mit dem Krieg gegen die Ukraine eigentlich kaum schlechter werden. Wir sind hier wieder in einem grundantagonistischen Verhältnis, wie wir es im Kalten Krieg hatten. Die NATO und Russland haben grundverschiedene Perspektiven für eine Ordnung Europas. Sie vertreten grundverschiedene Ansichten, was ein souveräner Staat ist und was er sein darf und was er nicht sein darf. Sie haben grundverschiedene Ansichten über die Rechte einzelner Staaten in Europa und die werden sich auch nicht schnell beseitigen lassen. Ob da Schweden und Finnland in der NATO sind oder außerhalb der NATO sind, diese Probleme bestehen weiter und die werden weiter bestehen mit Russland. Russland ist eine Gefahr für die europäische Sicherheit. Russland ist auch in seiner Ansicht, dass sozusagen nur Nuklearmächte und nur Großstaaten souverän sind und die anderen Spielmaterial der Großmächte eine Gefahr für dieses Europa, das wir heute haben, der vielen unabhängigen Nationen. Und dementsprechend wird das Problem fortbestehen, ob jetzt Finnland oder Schweden drin oder draußen sind. Das Problem mit Russland werden wir auf absehbare Zeit haben.
Im Windschatten dieser NATO-Erweiterung segeln ja noch einige andere Länder, unter anderem ihr Heimatland Österreich, dessen Außenminister Nehammer heute hier im Deutschlandfunk gesagt hat, wir, also Österreich, werden neutral bleiben und sind gleichzeitig mit der Ukraine voll solidarisch. Geht das überhaupt noch in Zeiten wie diesen?
Nicht wirklich. Die österreichische Interpretation von voller Solidarität ist ja auch eine eigenartige. Man liefert weder Waffen noch letale Güter. Man lässt auch die Ukraine nichts in der österreichischen Rüstungsindustrie bestellen. Man ist auch relativ restriktiv, was Freiwillige angeht, die sich in der Ukraine den lokalen Streitkräften anschließen. Da wird sofort die Staatsbürgerschaft entschoben. Also den Herrn Nehammer seine umfassende Solidarität, die ist auch eine sehr kleinlaute. Österreich ist ja nicht mit der Neutralität gut gefahren, sondern Österreich ist dadurch gut gefahren, dass andere seine Sicherheit erhalten haben seit 1945. Und das wird natürlich weiter bestehen, weil man geografisch eingeschlossen ist von befreundeten Staaten. Und deshalb kann man das Geld anderweitig verwenden. Dass das Österreich natürlich nicht sehr beliebt macht, das steht auf einem anderen Blatt, aber das ist sozusagen eine Position, in der man weiter verharren möchte.
Scharfzüngige Zungen, Herr Gressel, verweisen ja hier gern auch auf die traditionell engen Beziehungen Österreichs zu Russland. Und Sie urteilen dann über die Neutralität so, dass Sie sagen, damit will sich Felix Austria auch so ein bisschen die Tür offen halten für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg und auf die dann hoffentlich wieder anlaufenden Geschäfte. Teilen Sie diese Einschätzung?
Das ist durchaus Teil des Kalküls. Österreich und die österreichische Wirtschaft und Wirtschaftsvertreter sind hier sehr Moskau-zentriert. Und wir haben in Österreich generell ein Problem mit der Aufklärung von nachrichtendienstlichen Tätigkeiten durch andere Mächte. Wir haben generell ein Problem mit unserer Korruptionsbekämpfung, die nicht besonders effektiv ist. Und all das hat natürlich Russland auch genutzt in der Vergangenheit, um sich politisch gute Netzwerke aufzubauen und rückzuversichern. Und all das nutzt Russland natürlich auch weiterhin, um sich gute politische Netzwerke aufzubauen. Und deshalb ist Österreich bei den Sanktionen oft sehr zögerlich, besteht auf Ausnahmen und besteht auf Lücken. Und deshalb natürlich jetzt auch diese Situation, in der man natürlich jetzt den internationalen Druck spürt, sich nicht zu stark für Russland zu exponieren, wo man aber doch irgendwie hofft, dass man das Ganze auswettern kann.
Sagt Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Wir kommen zu den Folgen des Ukraine-Krieges. Eine wird sein, dass das von Russland zerbombte Land früher oder später wieder aufgebaut werden muss. Tatsächlich beginnt die EU-Kommission in Brüssel schon jetzt, die Weichen für diesen Wiederaufbau zu stellen. Die ersten Milliarden sollen schon bald fließen. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Die Steuereinnahmen brechen ein, die Ausgaben für das Militär und den Sozialsektor explodieren. Kurzum, im Staatsbudget der Ukraine klaffen gigantische Löcher. Allein 15 Milliarden Dollar bis Ende Juni, so eine Schätzung des Internationalen Währungsfonds. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte heute an, dass die EU einen Großteil dieses Finanzbedarfs decken wird.
We are proposing a new exceptional macrofinancial assistance to Ukraine of up to 9 billion euros in 2022.
Bis zu 9 Milliarden an sogenannter Makrofinanzhilfe will sie der Ukraine noch in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Makrofinanzhilfe, das sind extrem langlaufende und extrem zinsgünstige Darlehen, die durch Garantien aus dem EU-Haushalt besichert sind. Kredite, die die Ukraine nutzen kann, um ihre laufenden Ausgaben zu decken. Die Möglichkeiten, weitere zinsgünstige Kredite aus dem EU-Haushalt zu besichern, sind allerdings nahezu ausgeschöpft, weshalb von der Leyen die Mitgliedstaaten auffordert, zusätzliche Garantien abzugeben. Das ist allerdings eine geringere Anforderung an die Regierungen in den EU-Hauptstädten im Vergleich zu dem, was für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes auf die Europäische Union zukommt.
And here the European Union has a responsibility and the European Union has a strategic interest in leading this reconstruction effort.
Die EU habe die Verantwortung, aber auch das strategische Interesse, beim Wiederaufbau der Ukraine die Führungsrolle zu übernehmen, so die Kommissionspräsidentin. Rebuild Ukraine, so haben Beamte ihrer Behörde das Programm getauft, von dem noch niemand wissen kann, wie viel Geld genau dafür notwendig sein wird. Erste Schätzungen gehen von mehreren 100 Milliarden Euro aus, die über mehr als ein Jahrzehnt benötigt werden. Kredite und Zuschüsse, die nicht nur Zerstörtes einfach wiedererstehen lassen sollen. Gestützt auf diesen Wiederaufbauplan soll die Ukraine modernisiert, reformiert und so an die EU herangeführt werden. Dabei sollen bestimmte Kriterien gelten. Geld gibt es einerseits für die Modernisierung Modernisierung der Verwaltung, für den Kampf gegen die Korruption und den Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz. Darüber hinaus soll die von der russischen Armee zerstörte Infrastruktur erneuert werden. Und schließlich soll das Land, was die Digitalisierung und die Klimafreundlichkeit angeht, an EU-Niveau herangeführt werden. Die entscheidende Frage beantwortet die EU-Kommission allerdings nicht. Woher kommt das Geld, das die Europäische Union für das Wiederaufbauprogramm locker machen will? Sie weist lediglich auf verschiedene Optionen hin. Die Gelder könnten aus dem laufenden EU-Haushalt abgezogen werden, der allerdings schon weitgehend verplant ist. Oder die Mitgliedstaaten könnten ihre Zahlungen an Brüssel erhöhen, was allerdings auf gebremste Freude stoßen würde. Und als drittes bliebe noch ein kreditfinanziertes Programm. Die Entscheidung sollen die Staats- und Regierungschefs treffen. Die Frage der Finanzierung der europäischen Wiederaufbauhilfe reicht die EU-Kommission also an die Mitgliedstaaten weiter, wie eine heiße Kartoffel.
Die EU bereitet sich auf Milliardenzahlungen zum Wiederaufbau der Ukraine vor, Peter Kapern berichtete. Die EU-Kommission treibt aber auch gezielt die Maßnahmen voran, um von russischen Energielieferungen wegzukommen wegen des Ukraine-Krieges. Deshalb will die Europäische Kommission nun beim Marsch in das Zeitalter der Erneuerbaren einen Gang zulegen. Caroline Born mit den Einzelheiten.
We must now reduce as soon as possible our dependency on Russian fossil fuels.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland so schnell wie möglich verringern. In einem ersten Schritt will die EU die Gasimporte bis Ende des Jahres um 2/3 senken. In den kommenden 5 Jahren will die EU komplett unabhängig von russischem Gas werden. Die Versorgungsquellen diversifizieren, auf erneuerbare Energien setzen und weniger Energie verbrauchen, so lautet der Fahrplan der EU-Kommission. Dafür soll das Energieeinsparziel erhöht werden, von 9% auf 13% bis 2030. Nach dem Willen der Kommission sollen die Mitgliedstaaten Energiesparkampagnen fahren, auf das Rad umsteigen, die Heizung runterstellen oder auf die Klimaanlage verzichten. Damit will der für Klimafragen zuständige Kommissar Frans Timmermans die Europäer dazu bringen, als Vorbereitung auf den Winter weniger Energie zu verbrauchen. Daneben soll der Anteil an sauberer Energie steigen, von 40% auf 45% bis Ende des Jahrzehnts. Eine Solardach-Initiative soll für eine Verdopplung der Photovoltaikanlagen bis 2025 sorgen. In den kommenden Jahren sollen zudem Solardächer auf Neubauten von öffentlichen und Industriegebäuden, später auch auf Wohnhäusern, verpflichtend werden. Für einen raschen Ausbau der Erneuerbaren braucht es laut Energiekommissarin Katrin Simson schnellere Genehmigungsverfahren. Bis zu 6 Jahre dauert es für Solarprojekte, bei Windkraft sogar bis zu 9 Jahre. Die Mitgliedstaaten sollen Gebiete ausweisen, die sich gut für den Ausbau eignen. Hier soll die Genehmigung besonders schnell gehen. Daneben will die EU russisches Gas ersetzen, durch LNG-Lieferungen sowie durch Biomethan und erneuerbaren Wasserstoff. Indem die EU gemeinsam verhandelt, will sie auch bessere Preise erzielen und damit etwas gegen die in Rekordhöhe gestiegenen Energiekosten tun. Für ihre Pläne will die EU bis zu 300 Milliarden Euro mobilisieren. Gleichzeitig sollen durch die ausbleibenden Kohle-, Gas- und Ölimporte aus Russland rund 100 Milliarden gespart werden. Rund 2 Milliarden Euro sollen in die Ölinfrastruktur fließen. Sie werden in Brüssel als ein Versuch gesehen, unter anderem Ungarn zum Einlenken zu bewegen in der festgefahrenen Diskussion um ein Ölembargo im 6. Sanktionspaket. Mit zusätzlichen Pipelines könnte Ungarn Öl aus anderen Staaten beziehen. Ob die verschärften Zielmarken auch die Klimaschutzpläne der EU vorantreiben werden, kann Kommissar Timmermans noch nicht sagen. Durch den Verzicht auf Öl und Gas würden manche Staaten länger auf Kohle setzen, so Timmermans. Er geht zumindest nicht davon aus, dass die Emissionen insgesamt steigen.
Die Europäische Union schaltet bei der Energiewende einen Gang hoch, Caroline Born berichtete. Und wie das geschehen soll, das zeigte sich dann am Nachmittag in der dänischen Hafenstadt Esbjerg. Deutschland, Belgien, die Niederlande und Dänemark wollen die Nordsee zu dem grünen Kraftwerk der EU machen, das heißt die Windstromerzeugung auf See verzehnfachen. Das haben sich die Regierungschefs dieser 4 Länder heute so in die Hand versprochen. Aus Esbjerg, Holger Beckmann.
Für die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ist es eine klare Sache, dass man in Europa verstärkt auf Windenergie vom Meer setzen muss.
We have the wind, we have the companies, we have the business, we have the technologies. We have the private investments and we have the political will.
Man habe nämlich alles, was man dazu brauche. Den Wind, das Meer, das Know-how, den politischen Willen und die Investoren. Jetzt kommt es darauf an, schnell zu handeln und das Potenzial optimal zu nutzen. Deshalb wollen die vier europäischen Nordseestaaten Dänemark, die Niederlande, Belgien und Deutschland in den nächsten Jahren den Ausbau der Windenergieerzeugung auf dem Meer massiv beschleunigen und die erzeugte Windenergiemenge bis zum Jahr 2030 vervierfachen. Bis zum Jahr 2050 soll die Gesamtleistung dann auf 150 Gigawatt erhöht werden. Genug grüner Strom, um Europa zu einem großen Teil mit Windenergie versorgen zu können. Darauf haben sich die Regierungschefs der Länder im dänischen Esbjerg in einer gemeinsamen Erklärung verständigt. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist beim sogenannten Nordseegipfel dabei gewesen. Sie sprach sich ebenfalls für einen schnellen Ausbau und erhebliche Investitionen in diese erneuerbare Energieform aus und überraschte mit der Ankündigung, dass man europaweit die Genehmigungsfristen für solche Offshore-Anlagen radikal reduzieren müsse. Heute legen diese oft bei 8 oder 9 Jahren. Das sei weit zu viel.
And I think this is of utmost importance for the future of the industry because you need predictability.
In naher Zukunft soll es von der Leyen zufolge nur noch höchstens 1 Jahr bis zur Genehmigung dauern. Das sei durchaus möglich, wenn die Gebiete zur Windstromerzeugung auf dem Meer genau ausgesucht und festgelegt würden. Schließlich bräuchten Unternehmen Planungssicherheit, wenn sie in diese grüne Energie investieren wollten. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, man brauche jetzt mehr Mut, aber es sei die richtige Zeit dafür, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Tatsache, dass Europa sich schneller denn je von fossilen Energieträgern lösen müsse.
It's now urgent for fighting for independence and for sovereignty of our energy supply in our countries.
Dänemark selbst will bis zum Ende des Jahrzehnts eine Windenergieinsel in der Nordsee bauen, 150 Kilometer nordwestlich von Esbjerg. Sie allein soll 9 Gigawatt Strom produzieren und grünen Wasserstoff. Es sei die größte Infrastrukturinvestition in der Geschichte des kleinen skandinavischen Landes, heißt es. Eine, die anderen europäischen Staaten auch als Orientierung dienen könnte und bei der Esbjerg als Standort für Windkraft Kraftenergie eine Schlüsselrolle spielt.
Aus Esbjerg berichtete Holger Beckmann und wir gehen nach Deutschland. Jeder weiß es auch hierzulande, das Coronavirus macht über den Sommer bestenfalls eine Pause. Was aber bringt der Herbst? Geht es nach Gesundheitsminister Lauterbach, kommt dann die vierte Impfung für alle als Angebot. Eva Ellermann.
Eine Lehre aus der Pandemie ist, nie wollen wir wieder zu wenig Impfstoff haben, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Jeder Impfwillige solle eine vierte Impfung bekommen können. Allerdings wisse man noch nicht, welche Varianten des Virus im Herbst kursieren werden. Obwohl derzeit Impfstoff verfalle, werde die Bundesregierung neue, angepasste Impfstoffe beschaffen. Ein überarbeiteter BioNTech-Impfstoff sei bereits bestellt. Außerdem will die Bundesregierung 830 Millionen Euro für einen neuen Impfstoff von Moderna ausgeben. Nach Angaben von Lauterbach sollen Impfwillige im Herbst unter 3 Impfstoffen frei wählen können, darunter 2 neu angepasste. Im Regelfall sei für die zweite Auffrischung nur eine Dosis nötig. Nach Angaben von Lauterbach will die Bundesregierung außerdem die Impfzentren im Land weiter offen halten und mit 100 Millionen Euro monatlich unterstützen. Mit seinen Gesundheitsministerkollegen aus den G7-Ländern will Lauterbach in dieser Woche einen Pakt auf den Weg bringen, der künftig weltweit ein schnelleres Eingreifen bei Pandemien möglich macht.
Schlimmer Verdacht nach dem Flugzeugabsturz vom März in China. Die Maschine könnte absichtlich zum Absturz gebracht worden sein. Benjamin Eisel.
Die chinesischen Behörden haben sich nicht direkt zu dem Bericht geäußert, wonach die China Eastern-Maschine absichtlich zum Absturz gebracht wurde. In chinesischen Staatsmedien hieß es nur, es seien keine betreffenden Informationen aus den Ermittlungen an Medien weitergegeben worden. Weder von der chinesischen Luftfahrtbehörde noch von der US-amerikanischen National Transportation Safety Commission. Man sei weiter auf der Suche nach der Absturzursache. Die US-Behörde ist an den Ermittlungen beteiligt, weil es sich bei der abgestürzten Maschine um ein Modell des US-Flugzeugherstellers Boeing handelt. Der Stimmenrekorder und der Flugdatenschreiber werden derzeit in den USA analysiert. Das Wall Street Journal hatte berichtet, Flugdaten deuteten darauf hin, dass jemand im Cockpit die 737-800 bewusst abstürzen ließ. Entsprechende Befehle seien in die Steuerung eingegeben worden. Das Flugzeug habe getan, was ihm im Cockpit befohlen wurde. Die US-Zeitung beruft sich dabei auf Personen, die mit den Ermittlungen vertraut seien. Im April hatte die chinesische Luftfahrtbehörde ähnliche Medienberichte als Gerüchte und Falschinformationen zurückgewiesen. Die Maschine der China Eastern Airlines stürzte vor knapp 2 Monaten fast senkrecht in ein hügeliges Waldgebiet im Landesteil Guizhou. Alle 132 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Das Flugzeug war auf normaler Reiseflughöhe unterwegs und verlor extrem schnell an Höhe, bevor es zerschellte. Experten rätseln, wie das passieren konnte. Es gab keinen Notruf und keine Hinweise auf technische Probleme.
Schlimmer Verdacht auch gegen den französischen Zementhersteller Lafarge wegen schmutziger Geschäfte in Syrien, Sabine Wachs.
Zwischen 2012 und 2014 soll Lafarge über seine syrische Tochtergesellschaft Millionen an Schutzgeld unter anderem an die Terrororganisation Islamischer Staat gezahlt haben. So soll das Unternehmen den Betrieb seiner Filiale nordöstlich von Aleppo sichergestellt haben. Es sei schon damals klar gewesen, dass der IS eine Terrororganisation ist, erklärten die Pariser Richter. Lafarge habe also wissentlich Geld an eine terroristische Vereinigung gezahlt. Allein das reiche aus, um weiter wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ermitteln. Das Urteil der Pariser Berufungsrichter gilt schon jetzt als Präzedenzfall, denn bereits die Ermittlungen wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit richten sich nicht gegen Manager oder Mitarbeiter des Zementherstellers, sondern gegen das Unternehmen Lafarge als solches. Sollte es zu einer Anklage kommen, wäre es das erste Mal weltweit, dass ein Unternehmen wegen solcher Verbrechen vor Gericht gestellt wird. Die Ermittlungen gegen Lafarge laufen bereits seit 2017. Angestoßen hatten sie Anwälte der Menschenrechtsorganisationen Sherpa und ECCHR. Der Konzern, der seit seiner Fusion mit dem Schweizer Baustoffhersteller Lafarge Holcim heißt, hat Berufung angekündigt. In einer Stellungnahme heißt es, das Lafarge vorgeworfene Verhalten entspreche nicht den Werten der Unternehmensgruppe. Die Vorgänge seien der Direktion bei der Übernahme von Lafarge 2015 verschwiegen worden. Der Konzern hat angekündigt, zur Aufklärung der Vorwürfe mit den französischen Behörden zusammenarbeiten zu wollen.
Ein Hersteller von Windturbinen sorgte heute auch am Aktienmarkt für außergewöhnliche Kursbewegungen. Nicolas Buschlüter.
Das spanische Windkraftunternehmen Siemens Gamesa verursachte heute an den Märkten einigen Wirbel. Gamesa gilt als Problemkind in der Unternehmensfamilie von Siemens Energy. Seit Jahren sorgt es mit Verlusten und verfehlten Gewinnprognosen für Ärger. Nun will Siemens Energy offenbar durchgreifen. Bisher hält der Mutterkonzern 2/3 seiner Tochterfirma. Nun könnte es zur Komplettübernahme kommen. Damit sollen die Probleme ein für allemal beendet werden. Die Aktien von Siemens Gamesa legten um rund 10% zu. Ernüchternd dagegen die Zulassungszahlen vom europäischen Automarkt. Im April sind rund 20% weniger Autos in der EU zugelassen worden als im Vormonat. Die Gründe sind wohl bekannt: Chipkrise, Ukraine-Krieg, Corona-Lockdown in China. Die Wartezeit auf einen Neuwagen in Deutschland dürfte sich damit absehbar nicht verringern. Der DAX kann seine Aufholjagd von gestern nicht fortsetzen und verliert auf 14.007 Punkte. Das ist ein Minus von 1,25%. Zum Rückgang trugen schwache Unternehmenszahlen von der Wall Street in New York bei. Aber nicht nur. Unter US-Anlegern macht sich erneut die Angst vor höher steigenden Zinsen breit. Das färbt auch auf Frankfurt ab. Auch der Euro kann seinen Erholungskurs nicht fortsetzen. Die europäische Gemeinschaftswährung verschlechtert sich auf 1,05 $.
Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht hat das Bundesverfassungsgericht vor 2 Jahren noch zusätzlich konkretisiert. Dieses Recht beinhaltet nämlich auch für einen Selbstmord, mit dem etwa das Leiden im Endstadium einer unheilbaren Krankheit ein Ende finden soll, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Dafür aber muss jetzt ein Gesetz her und genau damit tun sich viele Abgeordnete im Bundestag sehr schwer. Das zeigte eine erste Debatte, die über das hochsensible Thema heute geführt wurde. Stefan Detjen fasst die Positionen zusammen.
Der CDU-Politiker Hubert Hüppe gesteht,
dass es mir noch nie so schwer gefallen ist, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu akzeptieren wie diese, die dort gefallen ist. Denn es zwingt mich, an einer Regelung mitzuwirken, die ich von meinem Gewissen her grundsätzlich eigentlich, nicht nur eigentlich, ablehnen muss.
andere nehmen die Aufgabe weniger widerstrebend als höchstrichterliches Gebot, sondern als Notwendigkeit an, eine gesellschaftliche Wirklichkeit zu gestalten. Kirstin Kappert-Gonter von den Grünen beruft sich auf eigene Erfahrungen als Ärztin und Psychiaterin.
Der Regelungsbedarf ist virulent, denn zurzeit findet Suizidassistenz statt, aber ohne eine gesetzliche Rahmung.
Drei parteiübergreifende Vorschläge liegen dem Bundestag vor. Alle ermöglichen es Ärzten und auch nicht kommerziellen Organisationen, etwa Vereinen, ähnlich wie in der Schweiz, Hilfe beim Suizid anzubieten. Voraussetzungen sollen intensive Beratungen und eindeutige Willensäußerungen der Sterbewilligen sein. Unterschiede gibt es bei den Regelungen zur Durchsetzung der Vorgaben. Die Linke Petra Sittler schließt sich einem von FDP und SPD-Kollegen erarbeiteten Vorschlag an.
Hilfe zur Wahrnehmung eines Rechts darf nicht unter Strafe gestellt werden. Es geht schließlich um mehr Fürsorge statt mehr Strafrecht. Es geht um mehr Schutz statt Bevormundung.
Der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser dagegen begründet, warum er sich einem von anderen SPD, Grünen, Unions- und Linken Abgeordneten eingebrachten Vorschlag anschließt, der Sterbehilfe aus kommerziellen Gründen explizit unter Strafe stellen will.
Es geht nicht um Kriminalisierung, sondern es geht darum, dass das Schutzkonzept über die Selbstbestimmung nicht nur im Bundesgesetzblatt steht, sondern in der Praxis tatsächlich gelebt wird.
Unterschiedlich regeln die Vorschläge der fraktionsübergreifenden Gruppen Intensität und Organisation notwendiger Beratung sowie Indikationen für eine legale Verabreichung tödlicher Medikamente.
Es darf gesellschaftlich nicht zur Normalität werden, sich das Leben zu nehmen oder anderen dabei zu helfen,
sagt der CDU-Abgeordnete Thomas Rachel. Beatrix von Storch, AfD, warnt vor einer Ausweitung der Suizidhilfe, würden die Möglichkeiten erst einmal eröffnet.
Ich fürchte, wonach Suizidbeihilfe, Sterbehilfe zur Normalität wird, da verfließen dann auch irgendwann die Grenzen zwischen Tötung auf Verlangen und dann auch Tötung ohne Verlangen. Die Niederlande sind ein warnendes Beispiel.
Die SPD-Abgeordnete Nina Scheer hält dagegen.
Es ist Normalität. Wir können das nicht wegleugnen, dass es Menschen gibt, die selbstbestimmt sterben wollen. Dem müssen wir uns solidarisch mit diesen Menschen stellen. Diesen Umständen müssen wir uns stellen.
Die heutige Debatte war lediglich eine erste, sogenannte Orientierungsdebatte. Gesetzentwürfe sollen erst in den kommenden Wochen ausformuliert werden. Auch dann soll es keinen Fraktionszwang geben.
Stefan Detjen berichtete. 736 Bundestagsabgeordnete gibt es derzeit, 138 mehr als die 598 Sitze, die das Plenum eigentlich haben sollte. Der Bundestag ist aufgebläht. Und das ist eine Folge des Wahlrechts. Jeder Kandidat, der seinen Wahlkreis gewinnt, soll bislang, weil eben direkt gewählt, auch als Abgeordneter nach Berlin gehen. Das ist ebenso ein Grundsatz wie die Bedingung, dass das Stimmenverhältnis der Parteien auch berücksichtigt werden muss. Nun haben drei Abgeordnete der Ampelparteien einen neuen Vorstoß gestartet, um den Blähbundestag zu verkleinern. Und prompt gibt es wieder Parteienstreit. Aus Berlin Nadine Lindner.
Die Zielsetzung ist klar. Der Bundestag soll kleiner werden. Der Weg dahin soll über die Abschaffung der Überhangmandate laufen. Drei Vertreter der Ampelfraktionen haben nun einen Vorschlag hingelegt. Bei der Abstimmung über den Wahlkreiskandidaten soll es künftig eine Erst- und eine Ersatzstimme geben. Denn eine Partei soll künftig nicht mehr Personen ins Parlament schicken dürfen, als ihr nach Zweitstimmenergebnis zustehen. Diejenigen Wahlkreiskandidaten mit den schwächsten Zustimmungswerten würden dann oberhalb dieser Zweitstimmengrenze nicht zum Zuge kommen. Ihre Ersatzstimmen würden unter den anderen Wahlkreiskandidaten verteilt. Till Steffen, Obmann der Grünen, zu den Änderungen für die Wählerinnen und Wähler.
Die Wählerinnen und Wähler, die sich für die Nummer 1 entschieden haben, die sind nicht raus aus dem Spiel, sondern die machen dann mit ihrer Ersatzstimme. Und deren Ersatzstimmen und die von vornherein abgegebenen Stimmen für die anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die werden zusammengezogen.
Das Ziel des etwas komplizierten Wegs über die sogenannte Ersatzstimme nennt für die SPD-Fraktion Sebastian Hartmann.
Wir haben das erste Mal eine sichere Verbindung, Einhalten der Regelgröße 598 Abgeordnete. Genauso groß wird der Bundestag sein.
Die Überhangmandate kommen derzeit noch zustande, wenn Parteien in einem Bundesland mehr Wahlkreiskandidaten über Erststimmen ins Parlament schicken können, als sie eigentlich laut Zweitstimmenergebnis zustehen. Das trifft vor allem die CSU in Bayern. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012 müssen diese Überhangmandate ausgeglichen werden. Dadurch steigt die Zahl der Abgeordneten weiter an. 736 sind es derzeit, allein 138 über Überhang- bzw. Ausgleichsmandate. Union und SPD hatten in der Großen Koalition 2020 nur eine kleine Wahlrechtsreform beschlossen. Die Ampel geht das Thema nun wieder an. Der Innenpolitiker Konstantin Kuhle für die FDP.
Unser Vorschlag erfüllt ein Versprechen, das die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag gegeben hat. Und das ist, im ersten Jahr das Wachstum des Bundestags wirksam zu beschränken.
Der Zeitplan für diese Überlegungen ist eng, so der Grüne Till Steffen.
Wir werden jetzt morgen am Donnerstag in der Wahlrechtskommission in das Thema einsteigen. Nach der Sommerpause soll es dann einen Zwischenbericht der Kommission geben mit einem Vorschlag. Und im Anschluss wird es dann ein Gesetzgebungsverfahren geben, was dann im zweiten Halbjahr diesen Jahres stattfinden soll, sodass wir noch dieses Jahr ein neues Gesetz beschließen. Und das gilt dann für die nächste Bundestagswahl.
Den Ersatzstimmenvorschlag haben alle drei Politiker der Ampel mit Fraktions- und Parteispitzen sowie Verfassungsrechtlern besprochen. Theoretisch kann die Ampelregierung die Änderungen alleine, also mit ihrer Mehrheit, beschließen. Bislang war es jedoch meist Praxis, die Opposition mit einzubinden, weil es um grundlegende demokratische Fragen geht. Aus den Reihen der Opposition kamen unterschiedliche Reaktionen. Die Unionsfraktion reagierte empört auf den Vorschlag. Ihr geht es um Form und Inhalt. Die Koalition plane eine Entwertung des Wahlkreisgedankens und schüre so Politikverdrossenheit, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey der FAZ. Außerdem sei es ganz schlechter Stil der Ampel, via Zeitungsartikel den Beratungen der Wahlrechtskommission vorzugreifen. Die drei Ampelvertreter hatten heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Namensbeitrag ihre Ideen skizziert. Die AfD hingegen begrüßte die Ampelpläne. Parteivize Stefan Brandner sagte zum Vorschlag, dass das oberste Ziel eine deutliche Verkleinerung des Bundestags sein müsse.
Nadine Lindner berichtete, 330.000 Frauen und Männer arbeiten in den Kommunen in sogenannten sozialen Berufen. Die meisten sind Erzieherinnen und Erzieher. Diese Beschäftigten besser zu stellen, das war das große Versprechen, das nicht zuletzt in den Lockdown-Zeiten gegeben wurde. Und heute sollte es zum Schwur kommen, wie viel mehr es pro Monat gibt. Und es waren zähe Verhandlungen. Erst vor rund einer Stunde gab es endlich den Durchbruch. Claudia van Laak in Berlin, auf was hat man sich jetzt geeinigt?
Ja, Herr Gers, man hat sich zum einen geeinigt auf 2 zusätzliche freie Tage für die Beschäftigten. Außerdem können die Beschäftigten ihre Zulage, die sie künftig erhalten, in 2 weitere freie Tage umwandeln, also Geld gegen Freizeit sozusagen, also 2 bis 4 freie Tage im Jahr zusätzlich. Der zweite wichtige Punkt, es gibt eine Zulage, die liegt zwischen 130 Euro monatlich und 180 Euro monatlich. Also Erzieherinnen und Erzieher, die bekommen 130 Euro, Sozialarbeiter 180 Euro. Und wenn man das zusammenfasst, kann man schon sagen, dass die Beschäftigten künftig entlastet werden und auch, dass diese Berufe aufgewertet werden. Das war ja das Ziel gewesen von Verdi und des Beamtenbundes.
Kann man jetzt schon sagen, Frau van Laak, wie teuer das Ganze für die Kommunen wird?
Ja, Karin Welke, die Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, SPD-Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, sie hat ausgerechnet, dass diese Einigung die Personalkosten in diesem Bereich um 3,7% erhöht. Und sie sagte, die Arbeitgeber seien bis an die äußerste Grenze des Machbaren gegangen. Die Verhandlungen seien nicht einfach gewesen. Sie sprach aber da von einem gangbaren Kompromiss. Die Attraktivität werde erhöht, allerdings sei man, wie gesagt, bis an die Grenze gegangen, aber die Kommunen seien nach wie vor handlungsfähig. So Karin Welke, die Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, und Verdi-Chef Frank Wernicke, er sprach von einem respektablen Ergebnis. Also die Gewerkschaften zeigten sich zufrieden, aber nicht euphorisch, den Eindruck hatte ich. Und er freute sich eben auch darüber, dass eben jetzt diese Berufe im Sozial- und Erziehungswesen attraktiver gemacht werden und dass man so stärker gegen den Fachkräftemangel vorgehen könne.
Nun gab es ja gestresste Eltern zuhauf in den letzten Tagen auch, wo zum Streik aufgerufen wurde. Das heißt, alle Eltern, die jetzt Kinder in Kitas haben, können jetzt erstmal aufatmen. Der Betrieb läuft jetzt wieder nur in normalen und geregelten Bahnen.
So ist das. Es fehlen noch die allerletzten Häkchen an den Tarifvertrag, aber die jetzt getroffene Vereinbarung hat eine lange Laufzeit, und zwar von 5 Jahren. Die geht bis zum 31.12.2026.
Vielen Dank. Das war Claudia van Laak mit dem Tarifabschluss für die 330.000 Frauen und Männer in den Kommunen, in den sozialen Berufen. Das heißt vor allem Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas werden künftig besser gestellt. Und wir kommen damit zur Presseschau. Heute zusammengestellt von Dietmar Reiche, vorgetragen von Christina Pucciatta.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags berät morgen unter anderem über eine Vorlage, mit der Altkanzler Gerhard Schröder die staatliche Finanzierung von Büro und Mitarbeitenden gestrichen werden soll. Dazu schreibt der Kölner Stadtanzeiger: Gerhard Schröder hat sich nach seiner Abwahl 2005 sehr schnell als Gaslobbyist in Russlands lukrative Dienste gestellt. Die Ampelkoalition will ihm nun Sonderrechte zusammenstreichen. Das ist eine drastische Maßnahme. Sie ist aber vor allem Symbolpolitik. Die Berliner Zeitung findet es, Zitat, vollkommen richtig, jetzt ein Signal zu setzen und sich als Staat und Gemeinschaft so weit wie möglich von Schröder zurückzuziehen. Die Leipziger Volkszeitung wirft ein, dass neue Regierungen die Aktivität von Ex-Bundeskanzlern bewerten sollen, birgt parteipolitisches Konfliktpotenzial. Die Augsburger Allgemeine bemerkt, bei Schröder argumentieren seine Kritiker zu Recht, dass er keine Verpflichtungen aus seiner Zeit als Kanzler mehr wahrnehme, zum Beispiel Schirmherrschaften oder diplomatische Termine im Ausland. Wozu also Büro und Personal für ihn bezahlen? Nach dieser Logik aber hat nicht nur Schröder ein Problem, sondern auch seine Nachfolgerin. Angela Merkels Stab ist deutlich größer. Die Hessische Allgemeine aus Kassel stellt die Grundsatzfrage. Was sollen das überhaupt für Ämter sein, Altkanzler, Altbundespräsident? Ihre politische, finanzielle und gesellschaftliche Aufladung über die aktive Amtszeit hinaus ist unangemessen. Am Ende des Weges gehören sie vollständig abgeschafft. Im Bundestag wird ein neuer Versuch unternommen, die Sterbehilfe in Deutschland gesetzlich neu zu regeln. Die neue Osnabrücker Zeitung stellt klar, es geht hier nicht um eine Liberalisierung. Den Rahmen für die jetzigen Debatten bildet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und damit letztlich das Grundgesetz. Klar ist demnach, jeder Mensch hat ein Recht darauf, selbstbestimmt zu sterben. Sinnvoller, als das Urteil für sich sprechen zu lassen, ist es, in diesem sensiblen Bereich Schranken einzuziehen, so wie es mehrere Abgeordnetengruppen mit ihren Gesetzentwürfen planen. Die Taz vertritt diese Meinung. Die letzte Würde, die man den Betroffenen lassen muss, ist, dass sie selbst entscheiden können, wie, wo und wann sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Ein begleiteter, medikamentöser Suizid soll garantieren, dass die Person schmerzfrei sterben kann. Nimmt man den Menschen diese Option wieder weg, besteht die Gefahr, dass die Betroffenen anderweitig nach einer Lösung suchen.
Das war die Presseschau heute mit Christina Pucciatta. Und was bleibt, ist Fußball. Vor 2 Minuten ist das Endspiel in der Europa League zu Ende gegangen und gewonnen hat Eintracht Frankfurt 6:4 nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Und mit diesen Informationen endet die Sendung. Das war der Tag. Für das Interesse und fürs Zuhören dankt Theo Gers.